Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Guten Morgen und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir haben uns hier heute früh nach der Dämmerung zusammengetan, ausnahmsweise einmal, um sicherzugehen, dass sich hier keine Blutsauger von hinten anschleichen. Denn heute geht es um die Besprechung von Nosferatu, der Untote, der hierzulande am 2. Januar startet in den USA, glaube ich, pünktlich zu Weihnachten. Hier ist es ein bisschen später. Dazu habe ich mich heute mit der besonders furchtlosen Schlogger zusammengetan, Vampirjägerin und unerschütterliche Horrorexpertin. Hallo Schlogger.
Ja, so kennt man mich. Als Horrorexpertin und Vampir-Zugewandte. Hi Rino.
Absolut. Hallo. Nosferatu. Das ist der neue Film von Robert Eggers. Nach The Witch und Lighthouse und The Northman sein vierter Film. Der war eigentlich schon 2015 angekündigt. Aha. Und hat sich dann aus diversen Gründen dann immer verschoben. Ich glaube, ich habe irgendwie am Rande mitgekriegt, dass er dem Produzenten irgendwie zu unsafe war oder so. Und dann hat er einfach The Lighthouse gemacht stattdessen in der Zwischenzeit. Nosferatu ist, wie viele wahrscheinlich wissen, ein Remake des deutschen Stummfilms von 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau. Der hat schon einmal ein Remake bekommen von Werner Herzog 1979. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, welcher der bekanntere Film ist. Die sind beide doch sehr einflussreich im Vampirkino zumindest und auch generell im Kino allgemein. Aber Schlogger, worum geht's überhaupt in dem Film?
Also es ist eigentlich basiert sehr nah auf der Story von Nosferatu von Murnau. Wir haben hier ein kleines deutsches Dörfchen, in dem ein Makler losgeschickt wird nach Transsilvanien, um da Graf Orlok zu besuchen, der gerne ein Anwesen in diesem kleinen Dörfchen kaufen möchte, um sich so ein bisschen zu beraten zu lassen. Er möchte gern persönlich beraten werden, also reist unser Makler dorthin. Wie heißt er? Hutter?
Thomas Hutter, ja.
Thomas Hutter, genau. Er wird nach Transsilvanien reisen und da auf diesen Graf treffen. Da ist schon alles sehr ominös. Auch auf seiner Reise werden ihm Leute sagen, geh da besser nicht hin, das Schloss und der Graf, keine Ahnung. Er geht aber trotzdem hin und wird dort auf den Graf treffen. Und währenddessen seine Frau Helen, die zu Hause auf ihn wartet, wird Visionen haben oder sie wird Ahnungen haben, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird. Wir können ja eigentlich eine Geschichte von 1922 können wir doch bedenkenlos spoilern. Oder wie siehst du das? Also, dass wir hier die Zusammenfassung noch weiterfassen.
Ja, ich denke, wenn wir über den Film reden, wird sich das durchaus noch ergeben, dass wir das vielleicht noch ein bisschen weiterziehen. Mhm. Aber das ist doch jetzt einfach nur der Plot von Bram Stokers Dracula mit den Vornamen geändert, was du mir da erzählst.
Was? Nein, niemals. Ich habe deine Geschichte Dracula habe ich noch nie gelesen. Was soll das sein? Das ist meine eigene Geschichte. Nosferatu, bleib mir weg.
Verstehe. So, genau. Das war nämlich tatsächlich halt 1922 bei dem Stummfilm der Fall. Die wollten natürlich das Buch von Bram Stoker verfilmen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was der Grund war, ob die aus finanziellen Gründen sich die Lizenz damals nicht holen wollten oder ob das irgendwie aus anderen Gründen nicht ging, weil eigentlich finanziell müsste es eigentlich nicht das Problem gewesen sein. Jedenfalls hat man, um das Copyright zu umgehen, tatsächlich einfach die Namen geändert, plus die Geschichte ein bisschen angepasst und gestreamlined, um das auch nüpft. Also in Nosferatu passiert weniger als in Bram Stokers Vorlage, damit auch weniger als zum Beispiel in der Verfilmung von Francis Ford Coppola von 92, der dann wieder sehr getreu am Buch geblieben ist und dadurch auch sehr viel mehr in dem Film drin ist. Der Film Nosferatu, der Stummfilm, dass wir den heute überhaupt haben, ist ja auch so ein bisschen so ein Glücksfall, weil der dann danach tatsächlich von der Witwe von Bram Stoker verboten worden ist. Die hat geklagt dagegen, weil das dann trotzdem nah genug war. Das ist auch durchgegangen. Und da mussten die Negative des Films und alle Kopien des Films mussten tatsächlich vernichtet werden. Zumindest in Deutschland und in England, soweit ich weiß. Der Film wurde dann aber nach Frankreich rüber gerettet und da haben die aufblühenden Surrealisten, die haben riesig Gefallen gefunden an dem Film. Und dank denen größtenteils haben wir den heute noch. Das heißt, viele von den, zum Beispiel von diesen Zwischentiteln, mit denen der Stummfilm funktioniert und seine Dialoge wiedergibt, da gibt es die deutsche Originalversion gar nicht mehr und die musste nachgebaut werden von den französischen. Also es ist auch die deutsche Version quasi nur noch teilweise hat überlebt. Und dann war dieser Film tatsächlich halt sehr berühmt, weil der einer von diesen deutschen expressionistischen Stummfilmen war und aber auch als einer der ersten Horrorfilme gilt und dann einfach irgendwie Wellen geschlagen hat durch Darstellung von diesem Grafen Orlok, damals gespielt von Max Schreck, den einfach super benannt ist für sowas. Mhm. Jetzt in der neuen Version allerdings spielt Bill Skarsgård den Vampir. Nicholas Hoult spielt den Thomas Hutter, der gerenamte Jonathan Harker ist. Lily Rose Depp spielt Ellen oder Leni, das ist die Mina aus dem Original, beziehungsweise so eine Mischkonstruktion im Prinzip aus Mina und Lucy aus dem Buch, aus dem Dracula-Buch. Das haben die aber schon im Stummfilm so gemacht. Erstmal die Frage, wie findest du die Besetzung?
Also Bill Skarsgård, der kann natürlich Horror, das wissen wir ja schon. Und Nicholas Hoult hat mich ein bisschen irritiert, weil der ja hier den Gehilfen, wie heißt er nochmal, Renfield, hatte ich jetzt neulich mit ihm gesehen. Also jetzt neulich, vor einem Jahr mit ihm gesehen. Und da spielt er ja den Gehilfen von Dracula und dann frage ich mich, stand der schon vorher in der Besetzung fest, vor allem wenn der Film ja schon so lange geplant war? Und ist es dann irreführend, wenn es dann zwei Vampirfilme, vor allem aus diesen zwei eigentlich konkurrierenden, vielleicht aber mittlerweile auch versöhnenden Filmimperien gibt? Oder war ich kurz irritiert? Aber ich mag Nicholas Hoult. Ich finde, der spielt diesen eher naiven, aber doch liebenden Mann und auch Arbeitnehmer spielt er sehr gut. Die Lily Rose Depp. Da können wir ja gleich schon auf den Film eingehen. Also man muss schon akzeptieren, dass die hier alle recht theaterlich spielen, finde ich. Also das, was ja oft auch dem deutschen Schauspiel vorgeworfen wird, ist hier auch auf jeden Fall so. Die spielen, und gerade bei ihr ist mir das extrem aufgefallen, das ist nicht echt. So das ist nicht realistisch gespielt. Ich meine, klar, wie realistisch ist jetzt so ein Nosferatu-Film mit Vampiren überhaupt? Aber bei ihr, da musste ich erstmal wirklich reinfinden und akzeptieren, okay, das ist jetzt halt die Weise, wie dieser Film gespielt wird. Es ist künstlich teilweise, es ist übertrieben, es ist teilweise sehr trocken auch. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob ich mir das schönrede und sie spielt einfach nur schlecht oder wie hast du sie wahrgenommen?
Na, ich finde, das mit dem Theatralischen, das stimmt total und das fügt sich dann aber auch ganz gut in die Reihe von den drei Filmen jetzt ein, weil der Stummfilm natürlich theatralisch sein muss, dadurch, dass es keine Dialoge gibt. Und der Werner Herzog-Film, der kommt auch super wie ein Bühnenstück. Stück rüber, finde ich. Von daher passt das schon irgendwie. Und da habe ich fast so ein bisschen mit gerechnet, dass es hier auch der Fall sein wird. Ich finde, es ist schwer zu sagen, das zu beurteilen jetzt mit, ob es jetzt gezielt an Lily Rose liegt oder nicht. Aber zum Besetzungskarussell noch. Es gibt ein Interview mit Robert Eggers und Bill Skarsgård, wo Skarsgård sagt, dass er von Anfang an bei dem Film mit dabei war, schon in der frühen Iteration im Prinzip, die dann nicht zustande gekommen ist. Da hat er aber tatsächlich für Thomas Hutter vorgesprochen, also für die Dings-Hauptrolle. Das hat dann nicht geklappt, weil später Robert Eggers dann Nicholas Hoult da reingeholt hat und ihn da drin wollte. Und dann ist aber die Dracula-Rolle oder Orlok-Rolle auf Skarsgård gekommen. Und damit ist er erst irgendwie nicht so ganz klar gekommen, aber wollte halt unbedingt mit Eggers ein Projekt machen und hat dann zugesagt und hat sich dann da auch in diese Rolle erst reinfinden müssen, sagt
er. Aber war das dann,
sagt, der hat's,
ja, musst du reinfinden, okay?
Ja,
Aber war das dann, hatte er in der Zwischenzeit dann schon Pennywise gespielt, sodass er so ein bisschen diese Horror-Monster-Rolle schon mehr drin hatte? Und aber du sagst, er musste sich da erst reinfinden. Okay.
Ja. Ja, er sagt, er war halt lange nicht zufrieden. Vor allem, er hat ja in diesem Film jetzt, also dazu muss man einmal sagen, das, was mir wahnsinnig gut gefallen hat jetzt an der neuen Version, ist diese Präsenz von diesem Graf Orlok, die ganz anders ist, als sie es bisher war. Der ist nicht nur ein Vampir, also so ein Filmmonster im Prinzip, vor dem man Angst haben muss, sondern der ist ein Schwarzmagier, der ist ein Okkultist, der ist der personifizierte Schatten irgendwie, der hat, bevor der überhaupt in der Nähe von dieser deutschen Hafenstadt ist, Visborg heißt es im Film, erfunden, ist natürlich Wismar gemeint eigentlich, aber das ist auch in der Tradition vom ganz alten Film, wo man die Namen geändert hat. Aber der ist ja fühlbar für die Hauptdarsteller schon, bevor der überhaupt in der Nähe ist und diese Schatten, die sich da über die Stadt ausbreiten und so weiter. Also der hat eine wahnsinnige Präsenz und gespielt von Skarsgård ist er auch dessen, man merkt richtig, wie dessen unsterbliche Existenz irgendwie halt so ein Leiden ist. Auch, ne? Also der atmet wie Darth Vader, der hat Schwierigkeiten zu reden, der hat so eine tiefe Stimme mit diesem osteuropäischen Akzent.
Da muss man sich auch dran gewöhnen.
Irgendwie, ja. Und er meinte, was da besonders schwierig war, ist halt, weil er auch neben Ralph Einsen spielen muss, der bekanntermaßen sofort durch seine super tiefe Stimme erkennbar ist. Und ich glaube, sie mussten Ralph sagen, dass er ein Register höher spricht als sonst, damit sich das nicht zu sehr
aber die treffen sich ja nicht im das sind ja keine Rollen, die direkt hintereinander oder nebeneinander, deswegen war das für mich kein Problem.
Nein, fand ich auch nicht. Und ich fand es auch wirklich wahnsinnig gut gemacht, tatsächlich.
Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Bill Skarsgård das spielt. Und ich habe es erst gecheckt, als im Abspann sein Name kam. Weil ich habe ihn auch gar nicht erkannt, tatsächlich. Das spricht ja sehr...
Nee, man erkennt ihn gar nicht.
Ja, ich hatte ihn jetzt... Also Pennywise habe ich ihn noch nicht gesehen, weil ich den Film niemals angucken möchte, weil ich schon die Screenshots von ihm viel zu gruselig finde. Aber ich habe das Buch gelesen, tatsächlich. Aber ich habe The Crow, das Remake, mit ihm gesehen. Also ich hätte
den habe ich bisher geskippt erstmal.
Also ich hätte sein Gesicht schon halbwegs präsent im Kopf, aber dadurch, und da können wir jetzt auch auf den Schnurrbart im Raum zu sprechen kommen, denn Graf Orlok sieht hier ja ein ganz kleines bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, weil im Trailer sieht man ihn ja gar nicht wirklich.
Doch, einmal, glaube ich.
Einmal ganz kurz. Also
ich glaube, der Schnurri ist einmal kurz präsent.
Ja, also Graf Orlok sieht hier ein kleines bisschen anders aus. Er hat mehr Haare, er hat einen Schnurrbart und so ein paar so lichte Haarsträhnen auf dem Kopf. Vielleicht führt das auch irgendwie dazu, dass er so noch einen kleinen Touch noch Menschlichkeit dabei schweben hat. Nicht, dass er unbedingt menschlich ist, aber dass es so wirkt. Weil du hast ja auch gerade gesagt, dass er spielt es so, dass du sein Leiden spürst so ein bisschen. Also sein körperliches Röcheln. Aber auch er wirkt, und das fand ich auch ziemlich toll, der wirkt halt wie jemand, der dem nimmst du diese Begierde auch ab, die ja auch ein wichtiges Thema ist. Diese Lust, klar, das kann ein Monster auch haben, aber hier ist es noch mit so einer Schwere versehen und das fand ich auch gut. Und was ich gerade auch meinte, dieses, wie er spricht, da könnte man sich auch drüber lustig machen. Also er spricht halt so. Guten Tag, Herr Nikolas Roth. Also nur viel tiefer. Willkommen in meinem Schloss, in meiner Burg. Das fand ich, da muss ich erst kurz schmunzeln, aber klar, so, das ist halt ein Dialekt, den nehme ich mit dem theatralischen Geschauspielere dann halt einfach so an.
Der Schnurrbart, muss man dazu sagen, ist originalgetreu im Buch so beschrieben.
Ah, okay, super.
Wird nochmal aufs Buch zurückgegriffen. Das ist tatsächlich.
Wie cool.
Es gibt auch, es ist mega interessant, es gibt Zeichnungen. Ich glaube, das war aber zu einer Dostojewski-Verfilmung irgendwie, die hier in einem Buch drin ist, was ich auch nochmal am Ende nochmal anspreche. Da musste ich echt zweimal gucken, weil der sieht da genauso aus, der Vampir, wie Orlok im Film. Ich bin mir nicht sicher, ob das da eventuell ein bisschen mit Einfluss war oder nicht. Ja, aber auch mit Schnurrbart und von den Zügen her irgendwie ganz total ähnlich.
Passt vielleicht eher zu Rumänien, weil Transsilvanien liegt ja in Rumänien. Und dann, das finde ich total cool. Danke für dieses Insiderwissen, weil ich mich immer gefragt habe, okay, du kannst doch nicht so eine ikonische Figur, also zumindest ikonisch aus den Filmen, jetzt von Murnau oder auch Herzog, kannst du doch nicht einfach so einen Schnurrbart hinsetzen, ohne dass du dir was dabei denkst. Und das Insiderwissen, das ist großartig.
Ja, und selbst beim Coppola-Dracula hat er ihn ja, glaube ich, auch nur, wenn er als Dandy unterwegs ist. Also in seiner menschlichen Gestalt. Zu den ganzen anderen Dracula-Sachen, kennst du davon, die, ich glaube, du meintest eben, Stummfilm und Herzogfilm hast du noch nicht gesehen, aber den Coppola-Dracula, kennst du den?
Ja, lass uns über was anderes reden, außer dass ich weiß, okay, dass Nosferatu kein bisschen von Dracula inspiriert ist und kopiert hat. Ich habe das alles noch vor mir und ich freue mich drauf.
Okay, super.
Ja.
Gut.
Ich kenne Twilight, zählt das? okay, alle falschen
ab. Da haben wir zumindest die Brücke zu Eggers mit Lighthouse und Willem Dafoe.
Und Robert, wie heißt der? Dingsbums, ja.
Ja.
Lighthouse habe ich gesehen.
Ja, ich schon länger nicht mehr. Müsste ich mir, glaube ich, dazwischen jetzt auch irgendwann nochmal angucken. Da hätten wir die Brücke geschlagen zu Willem Dafoe, der den Arzt spielt, der dann hinter die ganze Sache irgendwie kommt, der als erstes checkt, dass Leni hier mit, womit sie es zu tun haben und dass ihr
Ellen.
Ellen oder Leni.
Ach stimmt, ja. Ah, ihr Spitzname ist Leni, genau. Ich wusste die ganze Zeit kurz, genau, so heißt doch Heidi Klums Tochter. Warum weiß ich das? Ja.
Ihre Freundin, Anna, nennt sie Leni. Mhm. Wo waren wir? Genau, ja. Er ist, Willem Dafoe ist quasi der Arzt, der Schweizer Arzt aus Zürich, der irgendwie auch so ein bisschen Okkultist ist und verschrobener Typ, fand ich super besetzt mit Willem Dafoe.
Er hat halt so an Poor Things erinnert, fand ich, als würde es so im Anschluss an seine Rolle in Poor Things so funktionieren.
Es ist irgendwie fast ein bisschen die gleiche Rolle, nur ohne die rülpsenden Blubberblasen.
Ja, und halt ein bisschen zugewandter. Also er ist dem Menschen, wobei er ist auch, könnte man ihn als liebevoll in Poor Things bezeichnen? Naja, okay. Aber es ist eine ähnliche Rolle auf jeden Fall. Und da ist mir aufgefallen, dass der Film, haben wir noch gar nicht gesagt, der Film ist ziemlich lang. Der ist ja fast 3 Stunden lang. Mhm. Und Willem Dafoe.
Nein, so lang?
Echt? Oder?
Also 2,5.
Zweieinhalb. Und Willem Dafoe taucht erst recht spät auf im Film. Dafür, dass er im Trailer so wahnsinnig präsent ist, taucht er erst nach, lass es 1,5 Stunden sein.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Da muss halt erst die ganze Transsilvanien-Handlung findet erst statt. Und dann erst, wenn sich das nach Deutschland verschiebt, also von dieser, dieser Übergang, den erst Hutter hat in diese transsilvanische Welt, die wird dann wieder umgekehrt und dann findet das alles in Wisborg statt. Ich fand auch wahnsinnig spannend, wie diese Reise als erstes nach Transsilvanien inszeniert war von Hutter. Ne? Also er nimmt dann diesen Weg irgendwie auf sich, weil der Makler Knock, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wer den spielt im Film, der hängt ja auch vorher irgendwie schon mit Dracula, mit Orlok so ein bisschen im...
Die haben schon Videotelefonie geführt, die sind schon ein bisschen, die kennen
genau.
sich
schon. Also er steht da schon irgendwie in seinem Bann und er ist dann derjenige, der ihm diese Hausruine in Wisborg vermittelt und der dann Hutter auch dahin schickt. Und diese Reise, die führt ja erst ins Karpatenland zu den indigenen Völkern da. Er ist da erst in so einer Taverne und da geht das so ein bisschen los, dass sich die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit anfängt zu verschieben. Aha. Hast du das auch so empfunden?
Ja, also dass er fängt dann an, so Träume zu haben, wobei wir wissen nicht, ob es Träume sind oder ob er wirklich geschlafgewandelt ist. Die fangen auch an, ihn dann wirklich konkret vor diesem Monster oder diesen Wesen zu warnen, mal mit eindrücklichen Worten, mal einfach nur dadurch, dass er beobachtet, was da passiert. Und ich hatte aus Neugier mal geguckt, wie lange man von hier denn, also von Hamburg, nach Transsilvanien brauchen würde. Und mit dem Auto tatsächlich. Man bräuchte, glaube ich, wenn man durchfahren würde, was ja keiner macht, weil man würde man wie ein Vampir da ankommen, bräuchte man 35 Stunden mit dem Auto. Und im Film braucht er 6 Wochen mit dem Pferd. Also mit eingerechnet den Besuch da und die Reise zurück. Und das finde ich immer faszinierend, wie viel langsamer man natürlich reisen konnte und wie viel zeitaufwendiger dann alles war. Und dass Ellen oder Leni, die ja total besorgt ist, dann, weil sie eben ganz viel spürt, und da müssen wir auch drauf zu sprechen kommen, Leni hat ja ein bisschen mehr, ist, ob das im Buch auch so ist, sie hat ja eine mehr Verbindung zu Orlok, als es zumindest im Murnau-Film ist, wie wir das finden. Und sie sagt dann auch, bitte schreib mir jeden Tag in den 6 Wochen. Also das finde ich immer, sich so vorzustellen, wie viel anders das Reisen war als heute. Und als er dann eben in diesem Karpatendorf ist, ja, da hat man so, da fing ich so zum ersten Mal an, auch diesen Eggers-Horror zu spüren, weil er dann ja ein bisschen rumspielt mit, was man da sieht. Und weil ich kam ja ein bisschen zu spät ins Kino und da habe ich den Anfang verpasst. Der war auch schon so ein bisschen albtraummäßig, oder? Das mit Vileni und Graf Orlok, so sind so ein paar Bilder am Anfang schon direkt. Da war es bestimmt auch so, diese Eggers-Atmosphäre.
Ja, total. Da wird die Szene ist auch im Trailer drin, da wird diese Szene ein bisschen vorgeholt, wo er zu ihr als Schatten in ihr Fenster reinfliegt im Prinzip und wo sie dann auch plötzlich den Halt auf dem Boden unter ihren Füßen verliert und anfängt zu schweben. Ganz eindrückliches Bild auch.
Genau, da war es ja schon so ein bisschen diese Misch aus Real und Real.
Dieses Schweben ist auch so ein bisschen so ein Ding, ne? Weil hast du das auch gesehen, als Hutter dann ankommt mitten in der Nacht in diesem Wald und ihn die Kutsche von Orlok abholt, da steigt er ja nicht einfach ein in diese Kutsche, sondern er schwebt da irgendwie rein. Und das ist so der Punkt, wo eben diese Schwelle überschritten wird, was auch im Originalfilm, im Stummfilm eine ganz prägnante Stelle ist, gar nicht unbedingt dadurch, dass sie uns jetzt heute wahnsinnig auffallen würde, wo er die Brücke überquert nach Transsilvanien. Dann kommt so ein Zwischentitel, bei dem steht, auf der anderen Seite kamen ihm die Gespenster entgegen im Prinzip. Und das ist halt ein Satz, mit dem dann die Surrealisten in Frankreich völlig amok gelaufen sind. Das hat die beeinflusst ohne Ende. Und diese Schwelle, die passiert hier auch an der Stelle. Und das fand ich ganz eindrücklich, weil da hatte man auch das Gefühl, okay, hier ist er jetzt auch komplett in der Macht von diesem Grafen. Der kommt dann da zu Mitternacht an und der Graf sagt, ja, tut mir leid, ne, meine ganze Gefolgschaft hier, die sind schon im Bett. Dass da überhaupt niemand ist, ist stattdessen, ist natürlich auch klar. Aber es ist auch klar, dass er kann da nur um diese Zeit irgendwie ankommen. Also es verschiebt sich da alles schwarzmagisch irgendwie so, dass es gar nicht anders möglich ist, als in diesem Schloss um Mitternacht dem Grafen zu begegnen. Und dieses Gefühl, dieses Zeitdings, was dann irgendwie anfängt komisch zu werden, das hat man da dann auch sehr. Deswegen merkt man ja auch nicht so wirklich, wie lang diese Reise tatsächlich geht. Mhm. Und dann später wieder zurück, wird dann ein anderer Weg genommen. Da sind sie dann auch mit dem Schiff unterwegs. Das dauert wahrscheinlich auch genauso lang, vermute ich, weil da musst du ja
Graf Orlok ist im Schiff unterwegs.
Genau, da musst du ja quasi übers Schwarze Meer und dann durchs ganze Mittelmeer und dann einmal außen rum oder so. Will ich auch gar nicht wissen.
Gibt es eigentlich eine Verbindung vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer? Wie hat das eigentlich? Ja. Okay, cool.
Dardanellen.
Ah, okay, so funktioniert das.
Da kann man durch.
Ja, und dieses Schiff, wie heißt es im Buch? Ist es die Demeter? Weil in der Murnau-Geschichte heißt es ja anders. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil es ja gerade extra einen Horrorfilm, die Demeter, gab. Genau, und da dieses klassische Thema, dass er da mit Ratten und dass er in der Heimat Erde reist und dass er übertragen nicht nur das Böse in seiner Form bringt, sondern eben auch diese Pestgeschichte über die Ratten, das fand ich auch ziemlich cool da als Bild. Das wirkt halt einfach, da kann man sich nochmal viel mehr drunter vorstellen. Selbst wenn du sagst, Vampire gibt's doch nicht, aber die Pest, die gab es wirklich, und dass dann diese Bedrohung dann noch so mal unterstrichen wird, das fand ich cool. Also das liegt ja an der Grundgeschichte, aber hier im Film dann eben offensichtlich auch.
Na, der Pestfaktor ist auch überhöht in den Nosferatu-Version. Das kommt in den anderen Teilen gar nicht so extrem vor wie hier. Und gerade hier auch nochmal diese ausströmenden Ratten irgendwie fand ich auch sehr eindrucksvolles Bild. Und danach dann halt, wie die Pest wütet in Visborg, dann kommt diese wahnsinnig bedrückende Stimmung in dieser, ja, wahnsinnig eindrücklich, finde ich, inszenierten deutschen, nicht mittelalterlichen, aber so Biedermeierzeitstadt. Ist bei Eggers ist ja immer alles irgendwie historisch, das ist hier auch keine Ausnahme. Da sind jetzt auch nicht wirklich große, weiß ich nicht, Andeutungen oder Parallelen oder so an die Moderne drin, obwohl natürlich bei Pestilenz und Epidemie immer irgendwie Corona mitschwingt. Aber da jetzt auch nicht wirklich, weil auch die Isolation und so, die ist nicht wirklich ein Thema. Was ich so ein bisschen gefunden habe als so einen modernen Hook in dem Zustand von Ellen ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass hier ein bisschen was auch über Epilepsie eventuell gesagt wird. Hm. Also ihr Zustand ist ja, sie verfällt ja dann immer mehr in diesen Bann von diesem Orlok von Anfang an. Und die Männer wissen auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen die ganze Zeit.
Ja, genau. Also da weiß niemand mit ihr umzugehen so richtig, weil sie wirkt ja wie wahnsinnig oder sie schlafwandelt und sie hat ja richtig Anfälle und man kann mit ihr reden, weil sie Visionen hat und sie verkrampft, sowas so ein bisschen exorzistartig. Aber es wirkte alles trotzdem noch natürlich. Also es war jetzt... Ich bin ja ein Horrorfilm-Schisser eigentlich, aber bei dem Film ging es ein bisschen, weil bis auf die Albtraumsequenzen war das alles nichts, was nicht in, also da war jetzt nicht viel mit CGI gemacht oder wenn dann ganz viel subtil. Und das fand ich ganz cool, dass das so nahbar und echt eben wirkte. Wie fandst du denn ihre Rolle als dann eben Epilepsie oder Visionen gebeutelte Leni, hat sie das gut gemacht?
Gut gemacht hat sie es bestimmt. Ich war halt so ein bisschen zwiegespalten danach. Deswegen will ich den Film auch gerne, sobald er offiziell läuft, nochmal sehen, weil ich jetzt viel nochmal irgendwie drüber nachgedacht habe und vieles nicht mehr ganz so genau im Kopf habe. Aber was mich da verunsichert hat, glaube ich, würde ich sagen, oder was mich da bewegt hat, war halt diese unerträgliche fast schon Abhängigkeit und Hilflosigkeit von dieser Leni erstmal.
Weil sie krank ist, weißt du, und als Frau sie, generell auch.
Ja, und wie sie auch abhängig ist von ihrem Mann, der ja dann, oder ihrem Verlobten, glaube ich, in dem Fall, der dann verreist. Und das Einzige, was sie im Prinzip macht in diesem Film, ist, dass sie ihm hinterherhängt und ihn vermisst und keine Existenz hat im Prinzip ohne ihn, bis dann dieser Graf auftaucht und der sie ja auch noch mehr in seinen Bann schlägt irgendwie. Und sie ist es ja dann, aber Spoiler auf 100 Jahre alte Filme und Geschichten, die glaube ich, die sind, also wir waren es jetzt einmal, glaube ich, würde ich sagen, und dann reden wir über alles, oder?
Ja, also genau, der Film ist jetzt, der Film Murnau ist 102 Jahre alt, die Geschichte ist noch älter. Also wir reden jetzt auch über das, was am Ende passieren wird, okay?
Ich glaube, die Vampirgeschichte an und für sich ist halt auch allgemein, im Allgemeinen gut angekommen. Also sie ist es ja dann, die diesen Grafen quasi besiegt, ist jetzt auch...
Aufhalten wird.
Ja, aber sie übernimmt das Zepter. Die Männer, ne, die halten sie irgendwie, die versuchen sie da im Bett zu halten und zu pflegen und irgendwie drauf zu kommen, was mit ihr los ist. Und die finden keine Lösung und gar nichts. Die nehmen dann, nachdem klar ist, was hier los ist und dass man es mit dem untoten Vampir zu tun hat, nehmen sie im Prinzip auch den Pflock in die Hand und wollen da zu seiner Gruft. Am Ende bringt das aber auch nichts.
Er ist gar nicht mehr da. Er ist nicht mehr in der Gruft.
Er ist tatsächlich gar nicht mehr da, sondern ganz woanders.
Ja, und da kommt das, was ich schon meinte, mit dieser Begierde. Und das finde ich so ein schönes Thema hier in diesem Film. Also erstmal freut es mich natürlich, dass die Frau dann die Schlüsselrolle hat. Das finde ich cool, dass sie am Ende, auch weil es so altes Material ist, klar, man könnte sagen, sie ist halt ein Opfer und wird dann geopfert dem Bösen. Aber ich habe hier so eine Macht gespürt eigentlich, dass sie das jetzt, sie ist eigentlich die Retterin. Und das mag sein, weil er sie unter ihrem Bann hat, aber sie wirkte trotzdem, als hätte sie da noch Kontrolle drüber, als würde sie das willentlich entscheiden. Und dann.
Ja, sie macht das absolut bewusst.
Genau. Und dass diese Begierde, die dazwischen als Metapher und auch offensichtlich, das fand ich ein cooles Bild. Das liegt jetzt natürlich nicht am Eggers-Film alleine, sondern an dem ganzen Nosferatu. Nee, ja, genau.
Ja, das ist generell ein Vampir.
Ja, dieses, genau.
Dieser Austausch, diese Beziehung zwischen Leidenschaft und
ja.
Hier völliger Hingabe.
Aber hier irgendwie.
Und
hier,
dem Bösen.
Ja, hier habe ich's. Ich fand das. Also das geht ja, die Idee geht ja darum, dass eine Frau mit reinem Herzen oder wie auch immer, hier ist es eben Ellen, weil die irgendeine Verbindung haben, kann es schaffen, einen Vampir aufzuhalten, weil ein Vampir muss ja verschwinden, weil das Sonnenlicht ihn sonst tötet. Da habe ich auch gehört, das ist gar nicht Original-Vampir-Lore. Also eigentlich sind die ja nur durch Vampir-Sonnenlicht geschwächt, aber hier ja nicht.
Nee.
Und sie kann eben den Vampir aufhalten, weil sie ihn so ablenken kann durch ihren Körper oder durch das Blut, das Rein oder was auch immer, dass er den ersten Hahnschrei nicht hören wird oder beziehungsweise er wird ihn bemerken, aber sich trotzdem dafür entscheiden, bei der Frau zu bleiben und deswegen dann eben stirbt, weil sie ihn so an ihn bindet, dass er nichts anderes machen kann, als dann eben durch seine Lust im Licht zu sterben. Ja.
Und da findet halt so eine Umkehr irgendwie von dieser Abhängigkeit statt, ne? Erst ist sie es, die ihm total verfallen ist und dann dreht sich das aber um und sie hat es plötzlich im Griff und das ist dann sein Untergang irgendwie. Ich finde das ganz schwierig, da irgendwie moderne Interpretation zu finden, einfach eben weil der Stoff so alt ist. Der hat halt auch durchweg irgendwie dieses Folkloristische, also ne, das finde ich schwer, da jetzt quasi Filmanalyse in dem Sinne zu betreiben, wie man das mit anderen Sachen vielleicht viel einfacher machen kann, weil das wirklich auch na einfach sehr in dieser Zeit verhakt ist.
Ja, du könntest es natürlich auch negativ deuten, dass du eben sagst, ja okay, hier ist wieder das Motiv der Hexe und dass Frauen einfach Männer verführen.
Absolut.
Und die sollten alle Kopftücher tragen und zu Hause bleiben. Das kannst du da ja auch reinlesen natürlich. Aber ich wollte das jetzt positiv
deuten. Ihre Lust zum Beispiel. Ja,
genau, diese Frauen.
Halt die Unterhaltung, die man dann führen
genau,
kann.
Genau, diese dreckigen Lust, Frauen, die immer Lust haben und Sex wollen. Ekelhaft, das dürfen die doch gar nicht.
Na, diese Lust, die sie ja dann plötzlich empfindet, also sie wird ja dann auch dargestellt als wie sie auf dem Bett liegt und sich windet
und
stöhnt.
Ja.
Und man weiß nicht, ist das jetzt erotisch oder ist das ein epileptischer Anfall? Was ist das? Und man ist verunsichert und die Männer haben Angst davor irgendwie auch.
Ja, weil sie noch nie gehört haben, passiert. Wie eine Frau stöhnt.
Wahrscheinlich. Und ja, genau. Also ich find das mega schwierig, da irgendwie eine moderne Interpretation zuzufinden.
Bevor unser Cast jetzt auch ewig lang wird, du hast gesagt, du freust dich drauf, den Film nochmal zu sehen. Das heißt,
ich werde ihn auf jeden Fall.
Das heißt, du fandst ihn gut. Also
jetzt,
wenn wir zum Film von Eggers jetzt speziell zu sprechen kommen, würdest du den empfehlen? Was hat dir gefallen? Oder gibt es irgendwelche großen Kritikpunkte, die du hier ansprechen möchtest?
Ich habe einfach einen kleinen Wermutstropfen in dem Ganzen und das ist, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie die Besetzung von Lily Rose Depp, ob die jetzt wirklich so super ins Ziel getroffen hat oder nicht. Ich kann aber auch den Finger nicht richtig drauflegen, deswegen möchte ich mir den nochmal ansehen. Ich weiß, dass Anya Taylor-Joy ursprünglich in der Rolle gedacht war und dann halt wegen Furiosa aus Terminkonflikten die Rolle nicht nehmen konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser gewesen wäre oder nicht. Wenn man es jetzt aber halt vergleicht mit zum Beispiel Isabelle Adjani aus dem Werner Herzog-Film, die eine Ausstrahlung und eine Präsenz hat, die, wie ich finde, unerreichbar ist, dann ist das schwierig vom Vergleich. Dann ist das auch, sie ist ja auch der Magnet irgendwie, der den Vampir aus Rumänien dann nach Deutschland zieht aus irgendeinem Grund und die diesen Magnetismus, den fühle ich bei ihr irgendwie nicht so richtig.
Vielleicht wusste sie das und mussten absichtlich diese Bindung dann draufpressen, dass die zwei
ich
irgendwie...
Ich weiß es nicht. Ja, es wird ja so ein bisschen angedeutet irgendwie, dass sie eventuell irgendwie mit der Vorgeschichte von ihm zusammenhängen, also dass sie irgendwie eine Reinkarnation ist eventuell oder so. Ja. Das greift dann ein bisschen mehr in die Buchvorlage, wo das der Fall ist. Das wird da einmal ganz kurz angedeutet. Das ist das Einzige, was irgendwie überzeugend klar macht, finde ich, dass sie der Auslöser ist, der diesen Vampir dahin zieht. Obwohl die Pläne, in die Stadt zu ziehen, hat er ja vorher schon. Grundsätzlich, weil in Rumänien er seit Jahrhunderten existiert und er Hunger kriegt auf was anderes. Aber sie ist dann dieser Auslöser und dieser Grund, und den fühle ich nicht 100% mit der Besetzung.
Ja, also ich finde... Der Rest?
Nein, gerne du.
Dann merkt ihr mal.
Den Rest finde ich großartig.
Okay, den Rest finde ich
großartig. Den Rest finde ich absolut großartig. Ich finde die Inszenierung großartig. Ich finde den Vampir in seiner Präsenz finde ich großartig. Ich finde diese traumhafte Umsetzung von dem Ganzen, die Stimmung, das Film, diese Shots von dem Schloss von außen, der da angeritten kommt. Hammer. Wahnsinn. Wird Sachen beeinflussen noch Jahre später. Bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir da nur schon die Unterschrift von Orlok auf dem Vertrag ist. Da wird jede Metalband sich als Logo sofort nehmen. Es ist wirklich ganz, ganz großartig.
Ja, und auch was du sagst, ist ja auch gewichtig. Das ist ja dann die Szene, wo auf der anderen Seite dann schon die Geister auf ihm warten. Mhm. Und auch toll, hier noch anzumerken, im Film wird ja nicht nur Deutsch bzw. Englisch gesprochen, sondern auch teilweise andere Sprachen. Und die sind auch schön in einer eigenen Font, die so ein bisschen gruselig anmutet, dann dargestellt. Also wenn man den Film im Original mit Untertiteln guckt, ist es leicht nervig, weil dann hat man eben die Untertitel aus dem Originalfilm. Und dann noch die deutschen Untertitel oben drüber.
Ah, ja,
das als
stimmt.
Kleine
jetzt
Warnung. Aber ich wollte noch kurz zur Ellen zurück. Ja, ich glaube, von der Optik her ist sie eigentlich ganz gut. Sie ist ja so, das hätte mir besser gefallen als hier Frau Taylor-Joy, weil die ja schon ein sehr prägnantes Gesicht hat und sie hat ein krasses Gewicht. Und das hätte, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Gewicht dargestellt hätte, was du jetzt meinst. Sie ist halt sehr belegt schon. Also mir gefällt es schon, dass hier Lily Rose Depp, dass die ein bisschen unbeschriebeneres Blatt ist und so ein bisschen klassischere, einfach ein zartes Wesen mit langen Haaren ist. Von der Optik finde ich das schon okay, aber wie haben wir ja schon angesprochen, ihr Schauspiel reißt mich eben nicht so raus, da fehlt irgendwas. Ich finde sie auch okay in ihren epileptischen Anfällen, aber vielleicht hätte das mit einer anderen Schauspielerin noch viel gewichtiger und wuchtiger wirken können.
Habe ich auch das Gefühl. Die Szene, wo sie mich überzeugt, ist vor allem die, wo sie dann, wo sie ergriffen ist im Prinzip von diesem Lustdämon und ihrem Mann plötzlich Avancen macht.
Ah, und sagt.
Die er nicht gewohnt
genau,
ist.
Genau, du kannst mich niemals so nehmen, wie er mich nimmt oder so.
Da fand ich sie echt gut und das ist vielleicht halt, ist das auch der Grund für das Ganze, damit dieser Kontrast funktioniert und deswegen muss sie halt vorher ein bisschen unscheinbarer sein. Und das ist ja auch die Rolle irgendwie. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich hier da Unrecht tue oder nicht. Aber für mich aktuell jetzt in der Erinnerung ist sie so ein bisschen der Wermutstropfen an dem Ganzen. Das klingt jetzt auch scheiße, oder?
Nein, das ist okay.
Das nur auf sie aufhängen. Bei ihr bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Der Rest hat mich eigentlich durchweg ziemlich überzeugt. Obwohl ich auch finden muss, dass die erste Hälfte schon stärker ist als die zweite, jetzt einfach vom Unterhaltungsfaktor her.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber ich fand es auf jeden Fall faszinierend, dass obwohl der Film so lang war, dass er trotzdem kurzweilig war. Also ich war trotzdem zu jeder Szene, ich habe mich nie gelangweilt oder auf die Uhr geguckt, obwohl es ja bei so einem Film, der ist ja jetzt nicht, ich meine, da wird viel erzählt, aber er wird jetzt auch nicht wahnsinnig schnell erzählt und das hat er trotzdem gut gemacht, dass er unterhaltsam war die ganze Zeit. Ja, also dann, war das dein Fazit dann schon vom Film oder würdest du...
Ja, doch. Ich würde sagen, das ist mein Fazit.
Reiht sich
wunderbar ein, finde ich, in die Eggers-Filme. Ich finde, man merkt, dass das Material ist, was ihm persönlich sehr am Herzen liegt, was er schon lange machen wollte, und dass er da wirklich alles reingegeben hat in diese Inszenierung, dass er fasziniert ist von diesem Historischen und das auch so originalgetreu wie möglich wiedergibt. Die Interiors, die Stadt, die Kostüme. Ich finde es wahnsinnig sehenswert. Ich finde die Schauspieler super. Ich finde Willem Dafoe ist Riesenspaßfaktor an dem Film. Der ist großartig. Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen und ich werde ihn auch, sobald er läuft, ein zweites Mal nochmal mir anschauen. Was sagst du?
Also ich, wie gesagt, man muss sich auf dieses Theaterhafte einlassen im Schauspiel und ich finde auch ein bisschen in der Szenerie, also du merkst schon, das sind keine echten, also zum Beispiel in der Stadt merkt man schon, das könnte auch in einem Studio stehen, einfach vom Licht oder von der Gestaltung her, dass es manchmal so ein bisschen das, dieses Theaterrequisitenhafte dann hat, in den Karpaten oder in Transsilvanien, in Rumänien jetzt nicht unbedingt, das ist schon eindeutig eine echte Landschaft. Da muss man sich eben ein bisschen drauf einlassen, dass es so altes Material ist, was eben auch so dargestellt wird. Dass, als ich dann da drin war, fand ich das auch alles okay. Mich hat, wie gesagt, auch die Ellen-Schauspielerin ein bisschen, da ist es mir extrem aufgefallen mit dem Schauspiel. Und bei Willem Dafoe, ja, da dachte ich ja kurz, ja, okay, jetzt spielt er halt wieder hier den aus Poor Things, was ja durchaus unterhaltsam ist. Ich mochte Nicholas Holt gerne. Ich mochte auch, ich weiß jetzt seinen Namen, mit der Kick-Ass spielt.
Aaron Taylor Johnson, den haben wir ja auch noch überhaupt nicht erwähnt.
Ja,
aber ja,
den mochte ich auch und seine Rolle. Und es, ich als Horrorschisser, wie ich den bewerte, also da, der ist jetzt nicht wahnsinnig brutal. Es gibt halt so Albtraumsequenzen, die sehr atmosphärisch sind. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit wartet, erschreckt zu werden, aber der bringt eine Atmosphäre mit sich und hat auch aus den Originalfilmen, die sind natürlich mit den Schatten und den Händen, die da lang schweben und dadurch, dass der Film große Kontraste hat mit hell und dunkel, so wie es eben auch ein Schwarz-Weiß-Film machen muss, da spielt er hier auch ein bisschen mit. Und ich mochte auch Bill Skarsgård sehr gerne dann als Vampir, weil er eben so eine Gravitas mitgebracht hat. Und deswegen würde ich auch, ich glaube, ich werde ihn mir auch nochmal angucken. Ich muss nicht so bald sein, aber dann gerne in einem Double Feature mit eben wahrscheinlich Murnaus würde ich ihn gerne in einem Double Feature sehen, weil die.
Ich glaube, das wäre ein cooler Kontrast.
Ja, genau. Und deswegen würde ich auch eine Empfehlung aussprechen. Ich bin gespannt, wie ihr ihn da draußen findet. So, ist es jetzt, haben wir alles besprochen, was du auf deinem Zettel hast, was dir wichtig war?
Ich glaube, mehr oder weniger haben wir das gemacht. Genau. Ich hätte jetzt zum Schluss noch einen kleinen Tipp im Sinne quasi von Robert Eggers, der sagt, liest so viele Bücher ihr könnt und guckt so viele Filme, wie ihr gucken könnt. Es ist 2022, hatte der Originalstummfilm 100-jähriges Jubiläum. Und in dem Rahmen war in Berlin eine Ausstellung dazu. Und dazu gibt es ein Katalogbuch, das heißt Phantome der Nacht, 100 Jahre Nosferatu. Und wer jetzt hier Blut geleckt hat, was das angeht und sich auch ein bisschen mehr reinbeißen will in die Materie, vor allem von dem Ursprungsfilm und was auch da die visuellen Quellen und die Bildquellen sind, ne, woraus der seine Bilder und Materialien zieht, kann ich diesen Buchkatalog sehr empfehlen. Den gibt's noch. Das Ding mit diesen Ausstellungskatalogen ist immer, dass sie nicht wirklich nachgedruckt werden und dann irgendwann gibt's sie nicht mehr oder nur noch zu exorbitanten Preisen.
Geldanlagentipps gibt's hier.
Den kann ich echt empfehlen. Also da ist wirklich, da sind ein paar sehr interessante Essays drin zum Thema Dracula, Vampir, Nosferatu an und für sich. Da ist was drin über die Entstehungsgeschichte des Films, die sehr interessant ist. Das war ja auch der einzige Film von dem Studio, bevor das dann dicht machen musste, nicht nur, weil die Witwe ihnen alles weggeklagt hat, sondern weil er auch ein Werbebudget hatte, was über das Budget vom eigentlichen Film hinausging und die haben das alles verprasst im Prinzip für Werbung und das ist dann irgendwie nicht aufgegangen dadurch. Also es ist wirklich interessant und vor allem die Bildvorlagen. Hier Alfred Kubin ist da drin und die Surrealisten, Dali und solche Sachen, das ist wirklich super toll. Das würde ich nochmal empfehlen zum Abschluss. Und dann würde ich noch auf die Webseite vom Tele-Stammtisch verweisen, www.tele-stammtisch.de. Da gibt's uns und unsere anderen Folgen alle zu hören. Außerdem auf Spotify, auf YouTube, überall, wo es geht. Die Links sind alle da. Und wir haben auch einen Discord-Server am Laufen, auf dem ihr euch mit uns allen unterhalten könnt, auf dem frisches Blut immer gern gesehen ist.
Aha. Oh, ich liebe die Vorspiele.
würde ich das heute abschließen.
Ja, danke dir.
Ich bedanke mich sehr bei dir. Ja, danke Schlogger für deinen Input. Das war sehr interessant. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.